Religion und Politik, ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Islam und Feminismus gelten oft als Gegensatz. Das liegt nicht zuletzt an islamistischen Strömungen wie den Taliban, die massive Gewalt gegen Frauen ausüben. Sie berufen sich auf ein traditionelles Koranverständnis. Der Koran gilt als direktes Wort Gottes und ist daher in wortwörtlicher Lesart für alle Zeiten gültig. In Reaktion darauf entstand die feministische Exegese. Sie verfolgt einen anderen Ansatz. Ihre Auslegung versteht den Koran als Text seiner Zeit und berücksichtigt historische und literarische Kontexte. Nach zeitgemäßer Koranauslegung sind Männer und Frauen gleichberechtigt. So schafft Gott nach dieser Lesart Mann und Frau zeitgleich als gleichberechtigte Partner, nicht etwa den Mann zuerst. Hierüber spricht die islamische Theologin Dina El-Omari im Forschungspodcast des Exzellenzclusters. Sie hat eine umfassende feministische Koranexegese veröffentlicht.
Sind Islam und eine feministische bzw. geschlechtersensible Auslegung der religiösen Quellen, insbesondere des Korans, eigentlich miteinander vereinbar? Kaum eine Frage wird in den öffentlichen Debatten in Bezug auf den Islam und die Frauen so heiß diskutiert wie diese. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Schaut man sich zum Beispiel einige der Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit in Afghanistan an, so folgt dort ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Insbesondere um die Frauenbank die Welt. Und dass wir dies zu Recht tun, zeigt sich immer wieder. So gab es Ende 2021 deutliche Warnsignale von Amnesty International, denn die Taliban bauen Schritt für Schritt alle Strukturen ab, die weibliche Opfer vor Gewalt schützen sollen. Seien es Unterstützungsnetzwerke, seien es Frauenhäuser. Nicht nur, dass Frauen, die bereits unter dem Schutz solcher Strukturen stehen, diese verlassen mussten, auch neue Opfer von Gewalt sind schutzlos und haben keine Anlaufstelle mehr. Gleichzeitig werden immer mehr Gewalttäter aus den Gefängnissen entlassen, die dort aber wegen geschlechtsspezifischer Gewaltdelikte einsaßen. Ende März 2022 nun die nächste Schauernachricht. Trotz der Zusagen der Taliban, Mädchen an schulischer Bildung teilnehmen zu lassen, wurde diesen nun der Zugang zu Schulen verwehrt. Man müsste erst noch darüber beraten, wie sich Scharia und Bildung überhaupt von Frauen vereinbaren ließen. Damit befinden sich die Taliban in einem sehr archaischen Diskurs, der zwar in dieser rigiden Form innerhalb der islamischen Tradition eher ein Randphänomen darstellt, aber dennoch eine grundsätzliche Problematik im islamisch-theologischen Geschlechterdiskurs offenbart. Das Spannungsverhältnis von Tradition und Erneuerung. Dieses Spannungsverhältnis hat sich besonders seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in unterschiedlichen islamischen Kontexten herausgebildet. Vorangegangen ist eine ganze Reihe an Frauenbewegungen in unterschiedlichen islamischen Ländern, die gegen patriarchale Strukturen mal mehr, mal weniger erfolgreich aufbegehrten. Dabei stellt Ägypten die Wiege des islamischen Feminismus dar und erlebt mehrere feministische Wellenbewegungen, die zwar in ihren Forderungen durchaus von den feministischen Bewegungen des Westens inspiriert waren, sich aber aus einer islamischen Perspektive zu begründen suchten. Dem Ringen um Gleichberechtigung wird dann allerdings ab den 1970er Jahren ein gehöriger Dämpfer verpasst. Grund dafür ist der zunehmend erstarkende Islamismus, unter anderem durch die Bewegung der Muslimbruderschaft verkörpert. Er hat sich zum Ziel gemacht, jede Spur vermeintlich westlicher Einflüsse aus dem Leben der Muslime zu tilgen und somit auch alle Bewegungen, die sich für eine Gleichstellung der Geschlechter voraussprachen. Dabei hatten die Anhänger islamischer Ideologien genaue Vorstellungen von der Rolle der Frau und der des Mannes. Frauen wurden dabei vorrangig auf ihre Rolle als Mutter oder Erzieherin reduziert, und zwar mit der Begründung der Biologie. Sie hätten einen Körper, der das Gebären von Nachwuchs nicht nur ermöglicht, sondern der auch dafür geschaffen worden sei. Frauen dürfen sich zwar durchaus bilden und auch politisch partizipieren, allerdings nur unter der Prämisse, dass sie ihrer Hauptaufgabe als Mutter und Ehefrau gerecht werden. Dabei geht es keinesfalls um eine Subjektwerdung von Frauen, sondern vielmehr um ihre erneute Objektivierung. Ihre Körper dienen der Produktion von Nachwuchs, ihre Bildung der Erziehung dieses Nachwuchs, der wiederum die Zukunft für einen überlegenen islamischen Staat bilden soll. Auch Frauen beteiligten sich an der Errichtung dieser Geschlechterdichotomie, die sich bis heute auch über islamistische Diskurse hinaus finden lässt. Die Grundlage für diese Dichotomie ist eine rigide und zeitlose Auslegung der religiösen Quellen des Islams. Darauf ließ aber eine Antwort von feministischer Seite nicht lange auf sich warten. Immer mehr Frauen und teils auch Männer, vorrangig aus dem akademischen Raum, argumentieren mit eben diesen Quellen aus unterschiedlichen Perspektiven auf unterschiedliche Weisen für eine Gleichstellung der Geschlechter und entziehen somit androzentrischen Argumenten ihren Nährboden. Der Fokus liegt dabei zunächst und vor allem auf der Auslegung des Korans. der ja als wichtigste Quelle des Islams gilt und dessen Auslegung somit eine entsprechende Wirkmacht entfaltet. Und so hat sich seit Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die feministische Koranexegese als ein eigenständiger theologischer Zweig herausgebildet, der mittlerweile viele Facetten und zum Teil auch Diskussionen aufweist. Dabei zeigt sich, dass der Fokus vor allem auf der Auslegung von kontrovers diskutierten Koranversen bezüglich des Geschlechterverhältnisses liegt. Wie zum Beispiel Vers 434, in dem es im ersten Teil heißt, die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Gott sie ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen gemacht haben. Was durch eine patriarchale Brille gelesen, gerne als von Gott legitimierte Überlegenheit des Mannes über die Frau gelesen wird. Das Ziel der feministischen Exegetinnen ist nun eine geschlechtergerechte Auslegung. Allerdings ist der Weg dahin kein einheitlicher, sondern zeichnet sich durch Methoden und Argumentationspluralität aus, die deutlich über eine rein wörtliche Lesart des Textes hinausgeht. So werden Methoden zur historischen Verortung genutzt, welche die Verse zum Beispiel in ihrem historischen Kontext verstehen wollen. Auch literaturwissenschaftliche, ethische und auch intertextuelle Analysen dienen einer geschlechtergerechten Auslegung. Die Beziehung zur traditionellen Koranexegese ist dabei durchaus ambivalent, ebenso das Verständnis des Korans als das Wort Gottes. Das zeigt sich insbesondere an einer sehr hitzig geführten Diskussion unter den Feministinnen, nämlich um die Frage, weist der Koran hierarchische Rollenverständnisse auf oder ist es die klassische von Männern betriebene Koranexegese, der dies anzulasten ist? Die einen vertreten dabei die Meinung, dass der Koran als das direkte Gotteswort als per se geschlechtergerecht zu erachten und es der Auslegung des Textes durch die Brille der Männer anzulasten sei, dass eine Geschlechterhierarchie vorliege. Dabei verwerfen nicht wenige die komplette exegetische Tradition als patriarchale Verfälschung. Andere versuchen nicht ganz so rigoros vorzugehen und das fruchtbar zu machen, was auch für eine geschlechtergerechte Auslegung relevant sein könnte. Auf der anderen Seite stehen die Feministinnen, die den diskursiven Charakter des Korans und mit ihm seine an die damalige Zeit angepasste Sprachhülle betonen. Das würde bedeuten, dass vom Koran keinesfalls zu erwarten sei, dass dieser im Wortlaut durch und durch geschlechtergerecht ist, sondern er entfaltet Potenziale wie Gerechtigkeit, soweit wie es eben in der damaligen patriarchalischen Gesellschaft überhaupt möglich war. Diese Potenziale gelte es in einer zeitgemäßen Auslegung vorzudenken. Ich möchte gerne an diesen letzten Gedanken anknüpfen und einen Blick auf meine eigene Forschung werfen. In meiner im Winter 2021 im Herder Verlag erschienenen Habilitationsschrift Koranische Geschlechterrollen in Schöpfung und Eschatologie versuche ich nicht nur mit einer historisch-literaturwissenschaftlichen Methode und einer theologischen Reflexion diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern auch an eine exegetische Tradition anzuknüpfen. Das tue ich, indem ich ausgewählte Werke der klassischen Exegese auswerte und die Elemente für eine geschlechtergerechte Lesart einwebe, die diese Möglichkeit bieten. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel zum Thema Schöpfung illustrieren. Im Konkreten anhand des folgenden Verses 30,21. Da heißt es, und zu seinen Zeichen gehört, dass er aus euch selbst im arabischen Min Anfusikum, Partner im arabischen Aswajan, erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch geschaffen. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Dieser Vers wird in einigen traditionellen exegetischen Werken so verstanden, dass die hier erwähnten Partner die Gattinnen meinen und somit, dass die erste Frau sowie alle nachfolgenden Frauen aus der Rippe des Mannes erschaffen wurden. Und zwar, damit sie ihm eben sexuell zur Verfügung stehen müssen. Also er hat aus euch selbst Partner erschaffen, er hat aus euch eure Gattinnen erschaffen. Also dieser Vorgang des aus etwas herausschaffen wurde eben gedeutet im Sinne einer Erschaffung aus einer Rippe. Wie kann man jetzt diesen Vers geschlechtergerecht lesen? Bei dem Vers handelt es sich um einen von 15 Versen, die sich im Koran mit der Erschaffung der beiden Geschlechter bzw. des Paares auseinandersetzen. Diese Verse sind im Koran in sogenannte Schöpfungszeichenpassagen eingebettet, welche die Funktion haben, die Allmacht Gottes, aber auch eine gerechte Schöpfungsordnung zu illustrieren. Das geschieht vorrangig mit der Gegenüberstellung von Paaren, welche die Symmetrie zweier gegenüberliegender Waagschalen darstellen sollen. Die Waage nun steht für die Gerechtigkeit Gottes und ist somit die Grundlage für seine Schöpfungsordnung. Das Menschenpaar befindet sich unter diesen Paaren, die sich allesamt nicht als Derivate verstehen, sondern eben gleichrangig gegenüberstehende Entitäten sind. Was aber hat es mit dem Vers selbst auf sich? Hier sind nun zwei Ebenen spannend, eine literarische und eine historische. Schauen wir uns zunächst die Sprache des Verses an, dann sehen wir, dass die Sprache, die der Koran hier verwendet, einen größeren Interpretationsspielraum ermöglicht. Denn anstelle konkreter Zuschreibungen im Sinne der Zuschreibung von den Anfus, also aus euch selbst zu den Männern, und den Aswaj, also den Partnern, zu den Gattinnen, als ein Derivat, also dass die Gattinnen eben aus den Männern erschaffen wurden, kann man hier ein anderes Verständnis wählen. Und dieses Verständnis lehnt eben die Vorstellung ab, dass Eva aus der Rippe des Mannes erschaffen wurde. Dabei orientiert man sich an der geschlechtsneutralen und nicht hierarchischen Formulierung des Verses. Der Begriff Nafs, aus dem die Partner hervorgehen, also aus dem Anfus, also Anfus aus euch selbst, ist grammatikalisch weiblich, was eine interessante Abweichung zum gängigen Narrativ eigentlich ist, einer ersten männlichen Schöpfung. Und es bedeutet eben so viel wie, also Nafs bedeutet so viel wie Wesen. Hier in diesem Vers wird es in der zweiten Person Plural verwendet. Aus euch selbst, aus eurem Wesen werden die Partner hervorgebracht. Konzentriert man sich nun auf den Begriff Sauj, der ja jetzt, wie gesagt, als Partner übersetzt wird, der von den klassischen Exegeten mit Gatten ausgelegt wird, so zeigt sich, dass dieser Begriff grammatikalisch männlich ist. Also bricht der Koran auch an dieser Stelle mit dem misogynen Narrativ einer hierarchischen Schöpfung der Frau und wirkt somit an dieser Stelle zunächst einmal geschlechterverwirrend, indem die grammatikalischen Genera vertauscht werden. Also das erste Wesen Nafs ist weiblich und das zweite eben Sauj ist männlich. Gehen wir nun einen Schritt weiter auf die Bedeutungsebene. So zeigt sich, dass der Begriff Sauj bzw. Aswaj, also der Begriff in seiner eigentlichen Bedeutung, zunächst einmal geschlechtsneutral bedeutet Partner bzw. zweiter Teil eines Paares. Nun bleibt weiterhin die Frage, wie das im Vers beschriebene Erschaffen des Partners aus euch selbst verstanden werden kann. Dies muss nun keineswegs als Derivat gedeutet werden, sondern kann als ein gleichzeitiges Hervorgehen beider Geschlechter aus einer ersten Schöpfung interpretiert werden. Womit wir nun zu der historischen Ebene gelangen, die das Verständnis einer hierarchielosen Schöpfung beider Geschlechter untermauern kann. Denn das Motiv der Erschaffung des Partners aus sich selbst heraus wird nicht nur in ein Umfeld eingebettet, das Bilder aus den biblischen Schöpfungstexten aufgreift, es erinnert selbst sehr stark an die spätantike Vorstellung, dass Gott zunächst ein androgynes Wesen, männlich und weiblich, erschaffen hat und dieses dann in einem zweiten Schritt sich teilt in zwei Wesen. So heißt es in der jüdischen Kommentarliteratur zu Genesis 1,27: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Dazu wird eben kommentiert: Als der Heilige, der gesegnet ist, den ersten Menschen schuf, androgyn schuf er ihn, denn es ist gesagt, männlich und weiblich schuf er sie. Als der Herr Adam erschuf, erschuf er ihn mit zwei Gesichtern, dann teilte er ihn und gab ihm zwei Rücken. Adam wird hier im Sinne seiner eigentlichen Bedeutung verstanden, als Mensch. Das heißt, am Anfang der Schöpfung stand also zunächst einmal die undifferenzierte Schöpfung Mensch, aus der dann das Paar entsteht. Die Rezeption dieser Vorstellung findet weite Verbreitung, auch unter syrisch-orthodoxen Christen. Im Koran kann sie daher als ein Korrektiv zur misogynen Vorstellung einer hierarchischen Schöpfung verstanden werden. Werfen wir nun abschließend noch einen Blick auf die Formulierung, dass der Partner erschaffen worden sei, damit er als Ruhepol diene. Also er hat euch erschaffen, damit ihr Ruhe bei ihnen findet. Hier lohnt es sich trotz der eben angeführten Interpretation in Richtung einer sexuellen Gefügsamkeit von Frauen durch manche klassische Exegeten, also die dann sagen, die Frauen wurden erschaffen, um ihren Männern sexuell zur Verfügung zu stehen, weil dieses Ruhen das ausdrücken möchte, lohnt es sich eben an dieser Stelle das Werk des klassischen Exegeten Fakhreddin Razi zu konsultieren. Denn dieser verweist auf den emotionalen Charakter des Verses. Der Exeget erklärt, dass entweder das wörtliche Ruhen bei dem Partner gemeint sei, welches im Herzen stattfinde, oder aber hier die gegenseitige Zuneigung des Wesens zu seinem Partnerwesen gemeint sei. An dieser Stelle können sich Tradition und Innovation also durchaus treffen und zu einer neuen Interpretation verschmelzen. Kommen wir abschließend noch einmal zu der eingangs formulierten Frage nach der Vereinbarkeit von Islam und Feminismus zurück. So scheint diese durchaus auch in Angesicht mancher Traditionen möglich. Es braucht dafür aber zum einen die entsprechende Lesart und zum anderen auch den Mut, sich veralteten Positionen und Traditionen zu lösen. Dabei ist es unabdingbar, auch völlig neue Wege zur Befreiung von Frauen zu gehen, die darauf abzielen, Frauen als mündige und selbstbestimmte Subjekte wahrzunehmen.
Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit der islamischen Theologin Dina El-Omari über eine geschlechtergerechte Auslegung des Koran. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter religionundpolitik@uni-münster.de.